Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich wieder mit begrüßen zu dürfen. Wir haben heute spannende Themen mitgebracht. Bevor wir damit einmal starten, zunächst einmal der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, möglicherweise sind wir an den einem oder anderen Underlying zumindest indirekt beteiligt über den MSCI World. Wenn wir direkt beteiligt sind, sagen wir es jedenfalls auch dazu. Und damit, Dominik. Schön, dass du wieder da bist.
Cheers, mein Lieber.
Prost, Prost.
Wieder eine Woche um.
Jawohl.
Ach, spannende Woche hinter uns.
Ja, sehr spannende Woche. Lass uns vielleicht reinstarten in diesen Podcast mit einem spannenden Portfolio. Du hast ja auf deinem Substack ein...
Ich würde sagen, wir starten zuerst mit einem Announcement.
Ui, das habe ich fast vergessen. Ja, bitte. Announcer.
Ja, also wir haben das erste Geld und Bier Podcast Live Meetup jetzt terminiert mit 6. September in Wien. Also wer Zeit und Lust hat, sieht den Thomas und mich da live on stage. Es geht hauptsächlich darum, einfach um mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Ich werde ein kurzes Marktupdate halten. Der Thomas wird was zu Swing Trading erklären und zu seinen sehr speziellen Setups, die wirklich toll funktionieren. Und nachher werden wir dann natürlich bei einem Bier, logischerweise, einen netten Abendausklang in netter Atmosphäre und unter Gleichgesinnten anschreiben.
Ganz genau. Das ist immer was Schönes. Es ist am 6. September ab 17 Uhr in Wien, in der Nähe vom Wiener Westbahnhof. Details verlinken wir natürlich in den Shownotes und wir würden uns freuen. Die Tickets sind relativ begrenzt. Wie viel haben wir? 30?
35.
35 Tickets sind da. Ein kleiner Unkostenbeitrag ist dabei von 20 Euro, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also sollte theoretisch für Investoren kein Problem darstellen. Und ja, wir würden uns freuen, dich persönlich kennenzulernen. Also wenn du Lust und Laune hast, 6. September. Alle Infos dazu findest du in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter.
Und jetzt da mit deinem KI-Portfolio sozusagen. Du hast ja ein Portfolio bei dir im Substack gepostet. Gibt's auch auf investing.com. Magst du ein paar Worte dazu mal verlieren?
Exakt. Es geht um ein KI-gestütztes Portfolio. Es geht um KI-Algorithmen, die quasi nach diversen Kriterien Aktien zusammensuchen, die den S&P outperformen sollen, haben auch eine signifikante Überperformance im Backtesting vom 1. Jänner 2013 weg. Total Return ist 2200% und die Outperformance zum S&P liegt bei 1850%. Sprich, das sind 28,2% per annum, Annual Return, Compound Annual Growth Rate. Und Fokus ist auf Midcaps und monatlich wird das restrukturiert, das Portfolio. Und jetzt, zum Anfang des Monats, 1. August, war wieder ein Update und es sind 8 Aktien rausgeflogen, 8 neue dazugekommen. Und von diesen 8 neu KI-gepickten Aktien möchte ich heute 2 mit dir besprechen. Ich habe sie dir vorab geschickt und möchte von dir wissen, was du zu denen sagst. Meiner Meinung nach sind das wirklich spannende Titel. Ich will natürlich nicht alles so unterschreiben, was da jetzt von so einem KI-Algorithmus rausgeschmissen wird, sondern natürlich immer do your own due diligence, also mach deine eigenen Research und check das nochmal quer. Also einfach blind und stupide nachhandeln ist da meiner Ansicht nach nicht. Aber es gibt schon den ein oder anderen Titel, oder eigentlich habe ich von den 8 7 nicht am Schirm gehabt und finde das sehr, sehr spannend, weil das einfach mir den Research erleichtert und ich sehe da halt sehr schnell, sehr kompakt, wie die Earnings waren, wie die Firma dasteht, warum das interessant sein könnte und ich kann das einfach kurz überprüfen, ob das für mich auch ein Investment Case ist oder nicht.
Absolut, ich finde es auch mega spannend. Ich habe ja den Artikel von dir im Substack schon gelesen, du hast ja alle 8 Unternehmen auf deinem Substack vorgestellt. Sind spannende Unternehmen dabei. Nicht alle, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, wir haben es ja kurz durchgeschaut, auch jetzt vorher würde ich kaufen. Aber wir haben 2 herausgepickt. Also ich würde mehrere kaufen, aber wir haben jetzt gesagt, wir beschränken uns mal auf 2, die wir hier vorstellen würden, die durchaus spannend sind. Und ich würde sagen, fangen wir mal mit Gartner an vielleicht, weil ich die gerade offen habe.
Ticker-Symbol ist IT. Ist eine Aktie, die ist ja wirklich über eine lange Periode sehr, sehr gut gelaufen, hat ja wirklich einen wundervollen Weg in den Chart gezeichnet und ist jetzt aber komplett abgestraft worden. Also gerade bei den Earnings minus 30% und wir sind da ein bisschen in die Tiefe reingegangen und werden da jetzt auch bei dir Stock and Lock einblenden nachher, was du generell vom Quality Score zu der Aktie sagst. Die Bruttomarge liegt bei 67,8%. 15,5% Rendite auf das eingesetzte Kapital, Return on Equity. Und das Ding ist halt wirklich um minus 30 Free Cashflow, 73% Steigerung year over year und ist halt um 30% abgerauscht, obwohl sie in den Quartalszahlen eigentlich ein Double Beat hatten, zweimal grün.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, woran liegt das? Und die offizielle Beschreibung oder Erklärung ist, dass halt der Staat zurücksteckt an Ausgaben und sie da sehr abhängig sind und sehr fokussiert abhängig sind. Und wir sind nur beide sehr stark der Meinung, dass das diesen Drawdown einfach nicht rechtfertigt. Vor allem in dem Ausmaß nicht.
Absolut. Also natürlich, ich glaube, wir haben auch in der Begründung gefunden, dass der CEO sehr, 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 sehr bearish war, prinzipiell und so die Investoren vorbereitet hat, dass es Rezession geben wird. Dass man, glaube ich, seine Worte so klar und dass es schwieriger wird, dann von Behörden Geld zu lukrieren. Ich sehe es vielleicht, glaube ich, eher fast umgekehrt, weil gerade in der Rezession sollten die Behörden ja eher investieren oder da sollte der Staat eher investieren, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
In die Krise sollte man rein investieren. Viele machen es halt nicht, sondern sparen in der Krise, was halt eigentlich ein Fehler ist. Aber ich sehe jetzt gerade in den USA eigentlich auch eine sehr expansive Fiskalpolitik. Also ich sehe nicht, dass da gespart wird gerade.
Ja, man weiß halt nicht, ob man Freund oder Feind von Donald Trump ist. Da muss man halt immer, glaube ich, schauen ein bisschen.
Ja gut, das politische Risiko, das heißt aber generell in jeder Aktie.
Absolut, absolut.
Also da muss der ganze Markt abverkaufen.
Also wenn ich mir die Financials anschaue, nur mal ganz, ganz wenig rausgeschnitten. Wir haben steigende Umsätze, wir haben steigenden Free Cashflow in der Regel, wir haben steigende Earnings per Shares. Also von dem her passt das alles, ist das alles top. Aber wir sehen hier, wie die Aktie abgekackt ist. Also von 557 wirklich halbiert jetzt im Jahr 2025, kann man sagen. Also ist unfassbar für mich. Und wenn man ein bisschen auf die Insights geht, auf den Insights-Score, dann ist der mit 3,76 eigentlich gut. Das heißt, das ist schon mal sehr gut. Und wenn wir noch ein bisschen die Charts anschauen im Free Float, dann sehen wir hier, schauen wir uns Gardner mal an, dann sehen wir hier schön diverse Setups. Ja. Also ich meine, wenn du dir den Cashflow anschaust, ja natürlich, der ist 21, hat auch so ein bisschen ein Tal gehabt, dann geht er jetzt wieder rauf. Sehe ich jetzt nicht weiter dramatisch. Wir haben schön nach oben gehende Cashflows. Ja. Wenn wir uns die Umsatz und Gewinne anschauen zum Beispiel, sehen wir steigende Umsätze, steigende Gewinne. Die Gewinne vielleicht nicht ganz so sehr, aber passt im Großen und Ganzen. Wenn man sich anschaut, die Yields zum Beispiel, dann ist das auch definitiv was stark ist. Also das ist der Vergleich, die hellblaue Linie ist der 10-Year-Bond, den die Aktie schlagen sollte, schlagt sie im Moment. Ja. Auch natürlich aufgrund dessen, dass sie jetzt ein bisschen gefallen ist im Kurs, oder was heißt ein bisschen gefallen ist im Kurs.
Ja.
Aber Price too. Ja. Also wenn man das jetzt rausnimmt, jetzt müssen wir da die Ausschläge immer rausnehmen. Ja. Also die Aktie ist relativ günstig im Moment bewertet. Ja. Wenn man sich das anschaut, so günstig war man das letzte Mal 2021 bewertet. Ja. Ist natürlich nach den letzten Earnings ordentlich runtergekommen und von der Bewertung her ganz gut. Ja. Und wenn man sich das alles im Detail anschaut, auch die Bilanz vielleicht noch, ja, es ist alles in Ordnung in dieser Aktie. Du hast natürlich Schulden, aber die sind jetzt nicht weiter dramatisch gegenüber dem, was an Assets da sind. Also ich finde, die Aktie ist safe, ist gut, hat stabile Schulden. Und ich würde sagen, das ist definitiv eine Aktie, die Qualität hat. Das jetzt da hier natürlich hier, und wir können jetzt natürlich auch jetzt kurz mal reinschauen auf die Charts, und wenn wir die Charts uns ansehen, dann sehen wir natürlich, dass die in den Boden gehämmert wurde nach den letzten Earnings.
Ja, also das ist schon fatal, aber da ist eben, das ist eben genau der Punkt, wo wir jetzt aufspringen und sagen, ist das gerechtfertigt? Ne?
Ganz genau, ja. Also A1 ist es gerechtfertigt, A2 sind wir natürlich da bei roundabout 220. Du siehst, die Aktie hat hier definitiv ein paar Gaps nach oben gehabt, hat eigentlich, jetzt kann man es aus Volumensicht sagen, wenn es da durchgeht, geht es wahrscheinlich relativ schnell durch und geht es auf 175. Die Frage ist, geht es auf 175? Man muss jetzt hier noch nicht reingehen, also du kennst meine Theorie dazu, ich würde vielleicht einen Short-Put bei 200 schreiben jetzt einmal für erste Tranche.
Finde ich charmant.
Und wird fürs Warten Geld bekommen. Da kriegt man jetzt sicher tolle Prämien nach dem Abverkauf. Ja. Wenn man sagt, man geht in Tranchen rein, dann könnte man jetzt auch bei 230 die erste Tranche legen. Also wenn ich das jetzt ein bisschen größer mache wieder, wir sehen das hier schön, dann könnte ich jetzt hier bei 230 langsam mit der ersten Tranche anfangen. Und wenn man die Aktie, die 175 gibt, dann vielleicht eine zweite, eine dritte Tranche nachlegen. Ja, also das wäre jetzt meine Strategie, erste Tranche hier bei roundabout 230, zweite Tranche dann bei 175 und die dritte Tranche vielleicht, wenn er wirklich tatsächlich wieder über die 240 drüber geht. Also das wäre eine gute Strategie, ist jetzt natürlich eine langfristige Strategie und nicht eine auf eine Spekulation auf ein paar Tage.
Genau, also für mich ist das auch kein Trade, für mich ist das eher dann was mittel- bis langfristiges, wo ich sage, die Aktie hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sie sehr stabile Renditen nach oben bringen kann und sehr, sehr gute Performance auch leistet. Ich halte das für überzogen, zumindest nach den Informationen, die ich heute habe. Vielleicht gibt es irgendwelche Informationen, die ich nicht habe, die das rechtfertigen würden. Aber wenn das, was ich im ersten Research gefunden habe oder du auch gefunden hast, alles ist, dann sehe ich das eigentlich ja, ist nicht so schlimm an und würde da auch mit dem reintranchieren. Das wäre meine Präferenz, also meine Herangehensweise der Wahl. Ich suche mir halt dann aus, wie viel Exposure möchte ich dann am Ende haben in der Aktie und dann teile ich das durch drei und habe dann quasi drei Investmenttranchen, ja, und würde da quasi die erste legen und die zweite dann eben bei der nächsten Marke.
Absolut, ja. Also definitiv ein spannender Wert, der, wenn man sich sieht, schauen wir es uns vielleicht im Wochenchart noch kurz an. Ich meine, da hast du ja da von 2020 bis 2025 von links unten nach rechts oben, mehr oder weniger. Absolut. Ja, natürlich kam die Aktie auch ab und zu mal zurück, ne?
Das haben die seit Corona gemacht, ne? Bis darauf an Performance, das ist ja.
Ja, das kann ich da jetzt nicht. Gibt's so lineal, ich glaube nicht.
Also, keine Ahnung. Lineal irgendwo. Ist kein Lineal bei der Hand?
Nein, ich habe es nicht in den Favoriten, das ist meistens das Problem. So, der Zuhörer will ein Lineal. Das ist ja Wahnsinn. Was ich für dich alles mache, suche ich da das Lineal, deppert und den Podcast-Hörern ist fad. Während ich suche, gibt es kein Lineal.
Ja, dann haben wir halt kein Lineal, dann können wir das nur schätzen, was wir dann Performance gemacht haben. Wo sind wir bei Corona gesessen, circa?
Wir sind, schau, jetzt bringe ich es nicht einmal mehr weg. So, was war die Pandemie? War circa 75. Und sind drauf auf 575.
Also auf achtfachen Kurs, ja. 7,8.
Genau, ja, absolut. Ja, finde ich stark. Und jetzt halt der Abverkauf. Wie gesagt, man greift hier und das sieht man im Wochenzahl halt schön. Ich meine, das ist ein Zagabumski, ja, das ist ja nach unten, aber.
Das ist ein Zagabumski. Also
ein Zagabumski, genau. Wir haben es umgedacht auf Zagabumski. Also ein inverses Zagabumski. Also definitiv fällt die Aktie nach unten. Muss man halt schauen. Also für mich wäre es für den großen Einstieg, also ich würde jetzt eine kleinere Tranche starten, um dabei zu sein vielleicht. Und die größeren Tranchen würde ich dann eher erst bei 175, 160 da in dem Dreh sehen.
Ja, auf jeden Fall was Spannendes anzuschauen. Also wenn das interessiert, der kann da gerne mal reinschauen. Wir finden es beide sehr interessant und ich werde da eventuell meine erste Tranche platzieren nächste Woche.
Sehr gut. Gut. Und der zweite Wert, den wir uns anschauen wollten, war Qualys, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auch hier können wir kurz in Stock and Lock wieder reinschauen. Den Link zu Stock and Lock gibt es übrigens auch in der
Beschreibung.
Kann ich auch nur sehr empfehlen, dieses Tool.
Bruttomarge 81,8%, operative Marge 31,2%, ja. Deutlich über Branchenschnitt, eigentlich unglaublich. KGV 26,6. Fair Value von den Analysten 140 zu 160 Dollar, signifikantes Potenzial. Earnings per Share 1,67 US-Dollar versus 1,47 die Prognose, also 10% gewachsen. 57% Free Cashflow Marge, hohe Cash-Reserven, starke Innovations- und Ausschüttungskapazitäten. Klingt soweit einmal nicht so schlecht, würde ich sagen.
Ja, und auch wenn man sich die Financials anschaut, ich meine, du siehst die Umsatzkurve steigend, du siehst die Earnings-Balken steigend, du siehst die Free Cashflow-Balken mit Ausnahme von 23er, 24 war das ja gleich geblieben, mehr oder weniger steigend. Also auch das absolut top. Und wenn man da wieder reinschaut in die Insights, dann kann man da auch bei 3,82 Stock-and-Lock-Score, kann man da einfach nicht hochprofitables Unternehmen.
Das ist
unfassbar.
Also das sieht man immer an dieser Bruttomarge von 81,8%. Ja. Ne?
Stock-based Compensations sind halt noch ein bisschen, wo man daran arbeiten könnte. Wachstum ist in Ordnung. Ja. Financial Health ist absolut top. Man ist schuldenfrei, übrigens das Unternehmen.
Ja, Wahnsinn.
Analysen sind auch ganz gut unterwegs, wobei das das Letzte ist, auf das ich schaue. Und wenn man auch hier wieder ins Free-Flow-Tool
geht. Peter Lynch, ganz ein berühmter Investor, der schon lange im Ruhestand ist, der, glaube ich, 40% per annum hat der Rendite gehabt durchschnittlich. Ja. Einer der ganz wenigen, der sogar Warren Buffett outperformt hat. Und der hat damals immer gesagt, weil er sehr auf Net Asset Value schaut, Netto Inventarwert und so weiter und halt an fundamentale Kennzahlen. Und der hat immer gesagt, it's hard to go bankrupt without debt. Also es ist schwer, bankrott zu gehen ohne Schulden. Ne? Und dementsprechend, wenn du nicht einmal Schulden hast, dann ist es halt natürlich.
Absolut, ja. Also wenn du das anschaust, wir haben hier wieder Umsatz und Gewinn. Sim, beides steigt nach oben. Ja, ja, und selbst wenn es jetzt eine Delle gibt, ja, aber das ist ja kein Broken Business. Das ist vielleicht dann eine Broken Aktie, aber kein Broken Business. Ja. Wenn man sich den Cashflow anschaut, der ist ein bisschen instabiler, der wackelt ein bisschen hin und her, aber im Prinzip hast du auch die Kurve nach oben. Wenn wir uns anschauen, auch hier wieder die Yield, ja, dann sehen wir, dass man zumindest mit den Free Cashflow Yield über der 10-Year-Bond-Yield liegt. Das ist bei vielen Unternehmen momentan nicht so, dass die 10-Year-Bond-Yield ist in der Regel. Und auch selbst bei der Earnings-Yield sind wir knapp dran an der 10-Year-Bond-Yield. Also bei vielen Unternehmen liegen da klar drunter.
Ja, das ist immer das Thema, diese risikofreie Rendite nennt man. Also 10-Year-Bonds gelten als risikofrei.
Ja.
Und wenn ich da in 10-Year-Bonds 5% kriege zum Beispiel und die Aktie schafft es nicht, mir 5% auszuschütten, abzuwerfen an Performance oder an Dividenden, wie auch immer, zusammengerechnet, Total Return, dann ist es einfach mit dem zusätzlichen Risiko, was ich in Aktien in Risk-On-Assets habe, macht das einfach keinen Sinn. Ne? Deshalb brauche ich eine signifikante Überrendite zu dieser Risk-Free-Rate, um ein Aktien-Exposure überhaupt rechtfertigen zu können.
Ja, die ist jetzt nicht signifikant, aber sie ist immerhin drüber, was bei den meisten Aktien momentan nicht
der Fall ist. Genau, das ist ja das. Also der Aktienmarkt generell bewertet, der S&P hat derzeit einen Return, der unter der Risk-Free-Rate ist, meines Wissens.
Ja, so ist es, absolut.
Und dementsprechend, ja.
Price 2, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir auch, dass wir viel, viel höher schon bewertet waren, jetzt herunterkommen mit den Bewertungen. Das heißt, die Aktie wird tendenziell günstiger natürlich. Und wenn wir uns last but not least noch die Bilanz, wo ist da ist die Bilanz anschauen, dann sehen wir auch hier, also das ist 0,00 bei den Schulden. Ja, also es ist halt, die Assets sind da.
So sehe ich es gerne.
Und das ist halt ein schönes Unternehmen. Ne? Und wenn wir die Charts uns anschauen, mal rüber switchen. Dann sehen wir hier auch, ich meine, das ist jetzt nicht ganz so abgestraft worden, aber man muss auch sagen, wir waren schon fast, waren wir da bei 210, nein, nicht ganz, aber 205 ungefähr und sind jetzt bei 128 unten, waren schon bei 110 ungefähr. Also wir sind am Weg zur Halbierung. Ja. Aber wir haben hier ein relativ starkes, wo man das jetzt einzeichnen will, das ist für mich ist das jetzt immer eine Zone. Also man kann das natürlich auch sagen, hier ist natürlich auch so eins bei roundabout 100 logischerweise. Andererseits habe ich hier dann auch eine schöne nach oben gehendes Unterstützungsniveau. Also für mich ist das jetzt nicht so tragisch. Wir wollen jetzt auch die Aktie jetzt weniger aus den Gesichtspunkten bewerten, aus technischer Gesichtspunkt bewerten. Das ist übrigens der Wochenchart, also nicht erschrecken, sondern vielmehr ist fundamental, also technisch spricht nichts dagegen, in diese Aktie einzusteigen. Da würde ich eher sagen, technisch spricht was dagegen, in Gartner im Moment einzusteigen. Ja,
weil da kauft man ein technisches fallendes Messer.
Fallendes Messer, absolut. Und da sehen wir halt, dass das wirklich, wenn man jetzt wieder auf den Tag zurückgeht, hat sogar ein Gap nach oben gemacht. Jetzt kommt es wieder langsam zurück. Die letzten Earnings waren jetzt da okay, sage ich jetzt mal. Also kann man technisch nicht meckern und man hat Potenzial nach oben. Wir waren schon auf 210, 2024. Ja, es ist halt immer schön, aber da kann man vielleicht nochmal kurz zurückschauen zu Stock Unlock. Und zwar hierher. Und das ist immer schön, auch wenn man so ein bisschen die Insider Sales sieht, dann sieht man 2021, glaube ich, haben die Insider sogar die Aktie als überbewertet gesehen. Momentan sehe ich die Insider Sales auf tiefstem Niveau. Insofern, ist das auch was definitiv spannend ist. Ja. Also beide Aktien für mich spannend.
Ja.
Qualys eher im Moment, muss ich sagen, als Gartner, aber definitiv interessant.
Ja, es sind beide sehr interessante Unternehmen, die halt wirklich auch da von Hype teilweise mitgezogen werden können, die auch in der Vergangenheit bewiesen können, solide zu sein, gute Renditen zu zaubern. Also ich finde es spannend, was die KI da ausgeworfen hat und auch die anderen Titel sind spannend. Wir können natürlich nicht alle da jetzt durchgehen, aber das sind auf jeden Fall zwei, die man sich näher anschauen kann von den 8, 9 Titeln in diesem KI-Portfolio und dementsprechend ja.
Also ich kenne halt leider Gottes und niemand kennt sie, wie die Picks da heraus stattfinden. Aber ich würde jetzt sagen, 4 sind davon für mich sehr interessant.
Von den 8. Ja. Also den Algorithmus verraten sie meines Wissens nach nicht, wie sie, nach welchen Kriterien sie genau filtern. Aber sie brüsten sich halt damit, dass sie eine annualisierte Rendite von 28,2% haben, respektive dann eine Überperformance von 2200%, Überperformance von 1800%, 1850% zum S&P 500 seit 1. Jänner 2013. Ja, ich meine, rückblickend ist sowas immer leichter zu betrachten, muss man wirklich dazu sagen. Also rückblickend dann rauszufiltern, nach welchen Kriterien wäre das Picking sehr gut vorangegangen, hätte gut funktioniert, ist immer leichter, als zu sagen, was geht die nächsten 10 Jahre gut.
So ist es.
Aber sollte sich das Investmentumfeld nicht gravierend verändern und so funktionieren wie die letzten 10 Jahre, dann sollte das so auch sehr weiterhin sehr gut funktionieren.
Absolut, ja. Sehe ich auch so. Ja, wer mehr darüber erfahren will, Substack reinschauen.
Genau, es gibt zwei Wege. Also das eine ist, verlinke ich beides unten auf investing.com, die Pro-Version. Da hat man dann Zugriff nicht nur auf das Tech Titans Paket, sondern auch auf ganz andere KI-Portfolien, die anders zusammengewürfelt sind, besten aus Deutschland oder Israel oder branchenmäßig und so weiter. Ich glaube, die besten Inder rennen extrem gut. Genau, da gibt es auch ein Portfolio, alles mit KI zusammengestellt. Da gibt es derzeit über meinen Link nochmal 15% auf das, was investing.com verbilligt hat. Investing.com hat jetzt einen 50%igen Rabattcode draußen. Das heißt, wir haben minus 65% aus Pro-Abo. Und ansonsten, wen eigentlich nur die Tech-Titans interessieren, der kann gerne meinen Substack abonnieren. Da hat er dann natürlich dann noch Zugriff auf meinen kompletten Research, auf deine Tages-Updates und so weiter. Also da ein anderes Angebot. Und genau, dementsprechend sind das die zwei Wege, wie man sich das anschauen kann.
Super. Von den super performenden Indern,
ja,
rüber zu den weniger gut performenden US-Konsumenten.
Ja. AOS-Konsument, der strauchelt.
Der strauchelt, der bricht weg. Magst du das ein bisschen erklären?
Ja, also das ist halt ein Thema. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter ausholen darf, auch dann geht das halt auch auf die Inflation zurück, die wir hatten, auf den ersten Inflationsspike. Und Milton Friedman, Inflation ist eine regressive Steuer, wirkt immer stärker nach unten. Ich habe sie schon öfter erklärt. Und zwar bedeutet das, dass, also ich sage es immer ganz übertrieben, das Beispiel, wenn Inflation höher wird, dann schneidet das natürlich jeden Bürger gleich an, mit 10%, sagen wir. Aber ob jetzt der Taxi-CEO den zweiten Porsche nicht mehr kaufen kann, weil er zu teuer ist, ist eher irrelevant, als ob der Maurer sich das die dritte Mahlzeit am Tag nicht mehr leisten kann. Dementsprechend ist es eine regressive Steuer, die nach unten stärker wirkt als nach oben. Und den Konsumenten geht das Geld aus, so wie es ausschaut. Man sieht das halt in ein paar Kennzahlen, dass halt der Konsum ausbleibt. Und ja, wie nimmst du das auf? Hast du das speziell wahrgenommen in den Medien, oder?
Ich habe ja die Wirtschaftsdaten immer am Schirm, auch im Tagesupdate, ja. Deswegen habe ich es natürlich mitbekommen. Für mich sind die Zahlen halt spannend natürlich auf der einen Seite, logisch auf der anderen Seite, auch wenn man sich das Ganze in Verbindung mit den Kreditkartenschulden anschaut natürlich.
Ja, die Delinquency Rates, die Kreditausfallraten steigen, sind auf Höchststand seit 2008.
Insofern wundert mich das sehr, sehr wenig, und wir haben ja auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder besprochen, dass die Mittelschicht beziehungsweise sogar die Oberschicht teilweise, oder die guten Einkommen, haben wir letzte Podcast-Folge habe ich besprochen, ja. Davon beeinträchtigt sind. Für mich halt ein paar Dinge trotzdem eigenartig, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Aktienkurse anschaue. Walmart letzte Woche wieder nach oben gesprungen, fast All-Time-High, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist doch eher der teurere, sage ich jetzt mal. Und dagegen bleiben aber die Dollar General und so, bleiben hinten zurück. Also irgendwie die Zahlen geben es nicht her. Entweder sind die Firmen fundamental schlechter aufgestellt, ja, aber ich sehe halt jetzt da in den Zahlen nicht unbedingt bei Walmart, ich meine, wir sind auf einem fast All-Time-High bei Walmart. Verstehen kann ich es ganz nicht. Ne?
Also ich möchte das jetzt wirklich nicht über die ganze Wirtschaft ausrollen, die nächste Aussage, aber ich habe jetzt wirklich einen Artikel gelesen sogar, dass irgendwer bei Taco Bell einen Taco finanziert hat auf 3 Tranchen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass es...
Ein Taco?
Ja. Okay. Also,
mit Klarna, oder wie?
Ich weiß nicht wie, aber... Also das ist, natürlich geht es sicher nicht jedem so, aber man spart auch beim Essen schon mittlerweile, und Dollar General sieht man es noch nicht, aber ich denke, das wird kommen. Ich denke, das steht noch aus. Vielleicht da noch kurz zu den Zahlen. Die realen Konsumausgaben in den USA sind im ersten Halbjahr 2025 um minus 0,15% gefallen. Der stärkste Rückgang seit 2020, logischerweise, da war halt ein Sonderjahr wegen der Pandemie. Und ansonsten, ohne Pandemie gerechnet, der größte Einbruch seit 15 Jahren. Also eben seit 2008.
Ja, es ist ein schwieriges Umfeld. Viele sagen ja, was ist dann immer zur Rezession? Kommt sie oder kommt sie nicht, und wann kommt sie? Wir haben uns ja unter der Woche, ich kenne die Antwort, weil wir uns unter der Woche darüber unterhalten haben. Wann kommt sie zur Rakete?
Ja, also ich rechne damit, dass sie in den nächsten 3 Monaten so richtig eintreten wird. Mein Ziel für einen Inflationsschub und eine Rezession, sprich ein stagflationäres Umfeld, war immer September 2025. Das habe ich im Dezember schon gesagt, also eigentlich seit 2 Jahren schon, dass ich mit September 2025 plus minus 3 Monate so rechne, dass es da sehr, sehr eng wird. Und wir sehen zumindest in Österreich die Inflation ansteigen, wo wir wohnen, mit 3,5%, fast 100% über dem EU-Schnitt von 2%, also fast doppelt so hoch, auch wenn es in Deutschland vielleicht weiter unten ist, in der Nähe vom 2%-Ziel. Aber das kommt auf die Volkswirtschaft drauf an. Also ich denke, dass wir auch in den USA, dass es da jetzt zum Schwur kommt, im dritten, vierten Quartal, und dass wir da in die Rezession reinschlittern. Die Frage ist immer, wie bewertet man eine Rezession, oder wann sagt man, es ist eine Rezession? Die offizielle Bewertung ist 2 Quartale kontrahierendes GDP hintereinander. Und man muss halt wirklich dazu sagen, dass sich die USA derzeit so sehr verschulden, dass sie sich aus der Rezession rausfinanzieren mit Schulden, mit frischen. Derzeit nimmt man für einen Dollar Wirtschaftswachstum, GDP, BIP, nimmt man 8 Dollar neue Schulden auf. Na klar, habe ich dann ein Wirtschaftswachstum, das über Null ist. Aber die Schulden, die das macht, die drücken ja später dann in Form von Zinsen, Zinseszins und so weiter umso mehr auf die Performance. Also man finanziert sich derzeit aus der Rezession hinaus. Wenn man das wegrechnen würde, dieses fiskalische Defizit, dann wären wir schon drinnen.
Spannend, ja.
Ja.
Ist mit dir alles in Ordnung?
nicht. Mir geht's gut, ne?
Also, weil ich schon halb leer bin und du hast noch ein ganzes Bier vor dir. Das ist ja Wahnsinn.
Ich höre dir wirklich sehr gespannt zu bei den Ausführungen.
Okay, lass mal den Konsumenten liegen, links liegen und widmen uns dem Thema Zöllen. Da gab es einige News, die wir besprechen müssen, Dominik. Eine News betrifft dich als Goldbullen natürlich ganz extrem. Steuern auf ein Kilogramm Barren. Das ist ja die.
Aus der Schweiz.
Aus der Schweiz, ja, aber dort kommen halt viele her.
Ja.
Und das ist ja schon sehr, sehr spannend. Was hat die Schweiz falsch gemacht und ist in diesem Zusammenhang der Deal, den die EU gemacht hat, gar nicht so schlecht?
Ja. Das ist die Frage, die man sich jetzt stellen muss. Also es gibt jetzt Sonderzölle auf die Schweiz, weil man sich da irgendwie nicht einigen kann in den Verhandlungen. Und jetzt hat Donald Trump halt wieder mal einen rausgehauen. Ich glaube 39% sind es, die da jetzt speziell kolportiert werden. Und die eben auch, bis jetzt war Bullion, also physisches Metall, immer ausgenommen. Und das ist dieses Mal jetzt nicht so. Normalerweise rudert man da zurück, spätestens wenn es dann wirklich soweit ist. Dieses Mal ist es nicht passiert. Es hat sogar Customs, also die Zollbehörde der USA hat das mittlerweile so bestätigt und ausgewiesen. Und jetzt gestern erst, am Freitag, hat Donald Trump zurückgerudert und gesagt, das ist nicht so, also er hat es als Fake News betitelt. Und es wird eine Klarstellung geben, heute, morgen oder übermorgen. Also ich warte da noch auf ein Statement, dass es anscheinend doch wieder aufgehoben wird. Genau.
Ruder, Weltmeister, genau. Onkel Donald.
Ja. Es war der Schweizer Präsident, war in Amerika und ist halt auch groß getitelt worden. Der fliegt jetzt rüber, um den Deal zu machen und ist halt dann ohne Deal heimgeflogen. Hat man gesagt, okay, er hat es probiert, aber fliegt ohne Deal im Sack wieder nach Hause zurück.
Ja. Aber auch die EU hat es schwer, da gibt es jetzt wieder 35% Zolldrohung, wobei, ja, es ist ja das für mich wieder, dass
ja. Ja, aber warum ist die Frage? Also von der Leyen hat ja gesagt, sie hat keinen Zugriff auf diese 600 Milliarden, die sie zugesagt hat an Investments, weil das muss über die Firmen gehen und sie kann das so gar nicht zusagen und jetzt möchte man neu aufrollen und dann haben wir gesagt, wir rollen gar nichts neu auf, also Handschlagqualität gilt hoffentlich noch und wenn die 600 Milliarden als Investment nicht kommen, dann regnet es 35% Zölle. Ich bin gespannt, wie man da jetzt drauf reagiert. Aber ich glaube, dass die liebe Uschi wieder knien geht. Also, dass die sich da...
Ich glaube, man wird ihnen das einfach garantieren und wird es nachher nicht machen. Das ist das, was sie von Haus aus gesagt hat. Also, es ist vollkommen wurscht. Ja, weil die 600, der Onkel Donald ist nicht mal mehr im Amt, wenn die,
naja, über die nächsten 3 Jahre sollen die kommen. Also, zumindest die Investments auf die Energie.
Auf die Energie, ja, aber die kann er ja sowieso nicht liefern. Also dann müsste er auch eher Handschlagqualität haben und müsste sagen, ich will jetzt die ganze Energie, die wir abrufen. Also, ja, also Handschlagqualität und Donald Trump, das ist so wie Teufel und Engel. Also nicht böse sein. Ja. Also ist das, was ich gesagt habe. Die EU hat das einfach zugesagt, wohlwissend, das wird nie passieren.
Und ja, aber das freut den Onkel Donald nicht gerade. Und wenn
ja, weil sie es halt blöd gemacht haben. Weil sie sagen, ja, wir garantieren das eh, passt schon, alles gut, wir machen das schon. Fertig. Und dann in einem halben Jahr interessiert es ihm genau null.
Wir werden es sehen. Ich glaube nicht, dass ihn das null interessiert in einem halben Jahr, aber wir werden es sehen. Vielleicht sinkt die Zustimmungsrate bis zu den Midterms so weit runter, dass er dann eher ein Problem hat.
Schauen wir mal, ja. Dann Zölle, Punkt 3, 100% Zoll auf Halbleiter, die außerhalb der USA hergestellt werden. Da muss ich auch wieder lachen, wenn ich sowas lese.
Genau, vor allem, wenn man den Zusatz jetzt bringt, alles, was außerhalb hergestellt wird, TSMC ist ausgenommen, Taiwan Semiconductor ist ausgenommen.
Der größte.
Ja. Nvidia ist ausgenommen, die alles, also was sie halt im Ausland produzieren, ist Nvidia ausgenommen. Es ist, wer ist noch ausgenommen?
Apple
ist ausgenommen, AMD
ist ausgenommen. Also sind alle ausgenommen.
Die Frage ist halt, wer ist noch drinnen?
Ja, irgendeine kleine Brunsbude, deswegen. Aber deswegen ist schon der Russell 2000 hinten nach momentan, weil die Kleinen, die halt nicht die Lobby haben in Washington, halt, ja. die sind jetzt wieder die Leidenden und damit leiden doch wieder ein paar amerikanische Firmen zumindest. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand außerhalb wehtut, großartig, wenn das passiert. Die Autoindustrie ist wahrscheinlich wieder betroffen, wobei da auch ja das wieder der Unterschied zwischen zusammengebauten Auto und nicht zusammengebauten Auto. Also es ist sehr lustig, was ich da oft tun teilweise. Aber jetzt ist es klar, wenn ich das durchdrücken will in so kurzer Zeit, dann ist das halt fehlerbehaftet einfach. Und das kann einfach nicht funktionieren.
Ich habe da irgendwann mal noch ein Research gepostet zu der durchschnittlichen Zeit, was solche Zollverhandlungen dauern. Das sind Minimum 18 Monate.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das will man halt jetzt innerhalb von 3-5 Monaten durchdrücken. Das ist halt wirklich
schwierig.
Und das mit 100 Ländern oder was?
Ja, das kann nicht funktionieren.
Ne? Wie geht es mit den Pinguinen vor allem?
Pinguininseln, die sind fein raus, glaube ich. Die haben
nicht mehr. Sind die im Generalstreik?
Im Generalstreik. Die liefern nichts mehr in Amerika.
Wir haben noch ein Zollthema.
Ja, Indien. Ja. 50% wegen der Beziehung zu Russland. Lustigerweise auf Ölkäufe, wobei Öl gar nicht sanktioniert ist eigentlich. Ja.
Genau. Also aber ja, man stößt sich daran, dass Indien weiter von Russland so viel Öl abnimmt. Und das ist ja auch ein Thema, was wir lange hatten in der EU, nachdem wir Sanktionen auf russisches Gas und Öl hatten, beziehungsweise die Pipeline sich in Luft aufgelöst hat, gelinde gesagt, war ja das Problem, dass russisches Öl über Indien in die EU gekommen ist. Das heißt, es wurde einfach nur umgepackt, raffiniert in Indien und dann mit griechischen Transportschiffen nach Europa verschifft. Das heißt, wir haben quasi dasselbe russische Öl weiterbezogen, nur mit einem anderen Marschall drumherum und haben gesagt, wir kaufen kein russisches Gas und Öl mehr. Ne? Also wir haben uns das selber angelogen, über die Hintertür ist es immer nach EU, in die EU reingekommen. Jetzt hat die liebe Uschi schon gemeint, jetzt machen sie ernst und wollen jetzt wirklich keine russischen Rohstoffe mehr beziehen. Ich bin gespannt, wo die Ölpreise und Gaspreise dann stehen werden bei uns. Ja, und jetzt Trump sagt noch dazu, Indien soll weniger absetzen von Russland, sonst 50% Zölle. Und Indien fliegt jetzt nach China und nach Russland, um Gespräche zu führen und ja, zeigt den USA da zumindest halbwegs die kalte Schulter. Ich glaube, und das hast du öfter schon gesagt im Podcast, dass dem diese Zollthematik gerade die BRICS-Staaten näher zusammenrückt und das sehen wir da jetzt.
Definitiv. Also das wird definitiv kommen und ich glaube, wenn zwei die Macht haben, der USA die kalte Schulter zu sagen, dann ist es China und Indien.
Ja.
Dann sind es genau die zwei Länder und die sind relativ unbeeindruckt davon im Moment. Ja, natürlich.
Wie viel Prozent der Weltbevölkerung stellen die? 50?
Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Kann ich aber dann gerne nachrecherchieren. Aber das ist halt genau das, was ich gesagt habe. Also da beißt er sich die Zähne aus. Es gibt ja noch immer keinen China-Deal, kein Gescheiden.
Ja.
Also auch das ist ja da spannend. Und er versucht, also es gibt jetzt auch am Mittwoch, Donnerstag das Putin-Trump-Treffen.
Ja.
Also da bin ich auch schon sehr gespannt. Da bin ich guter Dinge, dass das tatsächlich eine Lösung gibt, die der Ukraine zwar nicht freuen wird, definitiv nicht, aber wo man dann Frieden herstellen
wird. Es wird gemunkelt, auch von russischer Seite gibt es schon Interviews, wo man sagt, es ist eigentlich fast schon beschlossen. Die Amerikaner haben einen Vorschlag gemacht, der wirklich eine gangbare Lösung darstellt.
Sonst würden sich die zwei auch nicht treffen.
Genau. Also es dürfte eigentlich unter Dach und Fach sein, wenn da nichts mehr schief geht.
So ist es, ja. Also ich gehe auch davon aus, und das wird halt die Rüstungsaktien nach unten treiben. Zumindest die
europäischen. Treibt das generell den Index nach oben? Austern heißt nächste Woche?
Ja, also ich kann mir das durchaus vorstellen. Die Frage ist halt, welche Unternehmen profitieren davon?
Alle. Alle aus Rüstung.
Bin mir nicht so sicher. Also jetzt ist natürlich die Frage, wer profitiert am meisten vom Aufbau der Ukraine wieder? Ja, da wäre man natürlich.
BlackRock.
Oh ja, aber ich sehe da eher den Bausektor spannend und ich glaube, dass deswegen auch tatsächlich schon langsam beginnt, der Sektor auch in den USA zu steigen. Ja? Also ich finde, dass da wird viel Neues kommen. Also ich bin da schon sehr gespannt drauf. Aber da können wir nächste Woche mehr drüber plaudern, denke ich.
Ja. Genau. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall dieses eine Meeting abwarten zwischen Russland und USA, Trump und Putin. Aber wenn das wirklich so kommt, wie es derzeit kolportiert wird, dann schaut das eigentlich ganz, ganz gut aus, dass
ja,
der Krieg ein Ende hat.
Absolut. Also den Menschen wäre es zu vergönnen und ja,
endlich.
Wer dann als Sieger dasteht und wer nicht und ob das dann nachhaltig sein wird, weil ganz ehrlich, die Friedensschlüsse, die USA in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, waren nicht sehr nachhaltig.
Meiner Ansicht nach ist das auch wieder nur ein...
Wahrscheinlich, ja. Aber wir werden sehen, das können wir nächste Woche definitiv besprechen, da will man es nicht großartig herumtun. Ja, dann haben wir noch, bleiben wir noch kurz bei Donald Trump. Er scheint offensichtlich Probleme zu haben, die Fed zu besetzen. Meine Interpretation aus der ganzen Geschichte. Es macht jetzt Stephen Miron. Der ist aber nur eine Übergangslösung, nachdem sie geheißen hat, eigentlich übernimmt diesen Posten von, ich weiß jetzt nicht, wie die Dame heißt, die rausgefallen ist.
Vergessen.
Ist nicht so wichtig. Schon der zukünftige Fed-Chef. Jetzt ist aber Stephen Miron eine Übergangslösung und ich glaube, dass sich auf diesen Posten niemand setzen will, weil ich erinnere zurück an Arthur Pearns. Ja. Der liebe Arthur hat die Inflation angeheizt in den 1970er Jahren, weil er die Zinsen dauernd gesenkt und wieder erhöht und wieder gesenkt und wieder erhöht hat und dieses Schauspiel gemacht hat und danach die zwei Fed-Präsidenten gebraucht haben oder Fed-Chefs gebraucht haben, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen.
Man muss dazu sagen, in den 70er Jahren hatte man Yom Kippur-Krieg, man hatte zwei Ölpreisschocks, die zwei Inflationswellen ausgelöst haben. Man hatte den Vietnamkrieg, der ziemlich viel Geld verschlungen hat und das ganze Land in einen fiskalischen Ausnahmezustand befördert hat. Dementsprechend war das halt eine sehr, sehr anspruchsvolle Zeit, die dann Paul Volcker eben mit 20% Zinsen.
Genau, Volcker hat es dann abgebürgt. Aber ich sehe schon Ähnlichkeiten. Wir hatten den ersten Inflationsschub. Du sprichst lieber von einem zweiten Inflationsschub, der kommen wird. Und ich finde, ja, man kann über Jerome Powell denken, was man will, aber ich mache meiner Meinung nach ganz gute Arbeit. Vielleicht manchmal wirklich ein bisschen zu spät dran. Da gebe ich Donald Trump teilweise ein bisschen recht sogar. Aber im Prinzip muss man sagen, im Großen und Ganzen hält er das recht stabil, das Schiff.
Er ist zu spät, aber ich muss, wenn ich mich jetzt entscheiden muss zwischen Trump und Powell in der Diskussion, dann bin ich ganz klar auf der Seite von Powell, weil jetzt bei dem fiskalischen Defizit die Zinsen zu senken, das sehe ich als Todesurteil für den Mittelstand.
Ja, ich auch. Aber offensichtlich will sich ja niemand auf diesen Sessel setzen und will sich das niemand antun. Also ich bin gespannt, wer der neue Fed-Chef wird dann im Endeffekt, wenn Powell wirklich geht.
Weil es ChatGPT?
Das könnte sein, ja. Dann haben wir ja auch die Zölle über ChatGPT bekommen. Man könnte dann ChatGPT, ja.
Das wäre mal was.
Vielleicht eventuell die Fünfer. Vielleicht die Fünfer ist schlauer als die Vierer, die damals befragt worden ist. Ja, für mich ein spannendes Thema. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie er das lösen wird, weil es muss sich ja jemand auf diesen Sessel setzen, der sich bewusst ist. Also wenn er Ökonom ist, dann ist er sich bewusst, dass er, wenn er die Zinsen wirklich um 1 oder vielleicht sogar 2% senkt oder um 3%, wie vorher schlang, dass das einen Inflationsschub auflöst und dass der in die Geschichte eingeht als Arthur Burns Number 2.
Ja. Weil was macht das mit den Financial Conditions? Ne? Ja. Wenn ich die Zinsen senke, das ist halt die Stellschraube, an der die Fed drehen kann. Das bedeutet natürlich, Kredite werden billiger im Umkehrschluss, das stimuliert die Wirtschaft. Viel Geld, was dann eventuell sogar noch fiskalisch eben frisch gedruckt wird, ne? Also über das Begeben von neuen Anleihen, die dann von der Fed also sogar aufgekauft werden oder so weiter. Ich begebe neue Anleihen, mache eine Verschuldung, die noch nie in der Geschichte da war, senkt die Zinsen natürlich, dass ich diese Schulden prolongieren kann, aber die Gelder fließen natürlich in die Asset-Klassen. Ne? Also du hast dann eine klassische Asset-Price-Inflation, du hast einen Cantillon-Effekt, dass halt die Reichen reicher werden, die Schere geht weit auseinander und der Konsument unten hat eine regressive Steuer, die überbleibt mit der Inflation und dem frisst quasi die Butter vom Brot. Ja. Also für den Mittelstand und für die Unterschicht schaut das ganz schlecht aus, wenn das so kommt.
Ja. Also wenn du Lust und Laune hast, ein Substack-Artikel zu Vergleich zu 70er Jahren, 2025er Jahre, wäre vielleicht ganz spannend.
Ja, ich habe einen geschrieben, wo ich getitelt habe auf investing.com, wenn die Zentralbanken die Kontrolle verlieren, da geht es eben teilweise um den Vergleich mit den Inflationswellen der 70er Jahre und MMT, Modern Monetary Theory, Great Moderation und so weiter. Da habe ich, ist auch heiß diskutiert unten in den Kommentaren.
Hat sie auch seinen ersten Hater.
Kann man sich gerne durchlesen.
Jawohl, sehr gut. So kann man das machen. Gut, ein Thema hätten wir noch, falls du noch dann was hast aus dem Substack Newsfeed, weiß ich nicht. Aber MicroStrategy, ich war auch ganz verwundert, da hat ja ein Insider die komplette, wirklich komplette MicroStrategy-Position aufgegeben.
Exakt, so ist es. Ich weiß gerade nicht, was das...
Ich glaube, der CFO war es. Kann das sein?
Ich habe es gleich heraus. Ich glaube auch, dass das Financial war.
Also nicht unbedingt ein schönes Signal.
Es war auf jeden Fall kein kleiner Fisch, es war wirklich einer der großen C-Level. Insider-Exit, Michael Saylor's Director Carl Rickardson. Das ist der, sehe ich da leider nicht.
Ich suche da raus.
Was er ist. Director steht da, ist er. Der hat halt alle Aktien von MicroStrategy verkauft. Ich habe keine Ahnung, was da dahinter steckt. Ich habe es auch nicht tief recherchiert, ob das jetzt ein Sell ist, weil er die Firma wechselt, weil er nur an das Unternehmen glaubt, weil er irgendwelche Insider-News hat. Auf den ganzen Krypto-News-Seiten wird es da sicher mehr Info dazu geben. Ich habe es jetzt nicht tiefer recherchiert. Weißt du da mehr?
Nein, ich weiß auch nicht mehr.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wenn jemand aus dem C-Level komplett alles verkauft. Das hat schon auch irgendwo ein Geschmäckle, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Und ja, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man MicroStrategy-Aktionär ist.
Ja, absolut. Und muss ich sich sowieso bewusst sein, dass MicroStrategy ein hochriskantes Vehikel ist, glaube ich, dass.
Wir haben sie in einer Folge sogar einmal im Detail besprochen, wie MicroStrategy aufgestellt ist, wie sie sich finanzieren und so weiter. Und da ist es halt so, dass das über diese Wandel allein passiert. Ne?
Ja.
Und wir haben das auch dann durchjudiziert, wenn es im Falle einer Insolvenz, wenn es so weit kommen würde bei MicroStrategy, wo du da als Gläubiger stehst. Und du stehst halt mit der Wandelanleihe fast ganz am Schluss dieser Gläubiger rein. Rangliste. Das heißt, du schaust da komplett durch die Finger, wenn da was passiert.
Ja. Ja, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen, was da bei MicroStrategy noch kommt. Spannendes Thema auf jeden Fall, ja. Hast du noch Themen mitgebracht, Dominik?
Ja, wir können vielleicht noch kurz über Silber sprechen. Die Silberminen ziehen auch wieder schön an. Jetzt hat es eigentlich einen Rücksetzer gegeben in den Edelmetallen. Also Gold konsolidiert ja auf hohen Levels schon länger. Silber ist auch eine volatilere Konsolidierungsphase hinter sich. Platinum hat konsolidiert und da vielleicht noch kurz zu deiner Einschätzung, was du zu Silber und Platinum sagst, technisch oder so.
Gerne. Ja, also können wir gerne technisch durchbesprechen. Also wenn wir uns zunächst einmal Platinum anschauen, dann sehen wir einen klassischen Rücksetzer eigentlich. Ja.
Schöner Anstieg. Ich liebe ihn immer
also,
wieder.
Ja, das ist halt schon ein parabolischer Anstieg. Man muss aber auch sagen, man sieht es hier schön, dass der Umsatz damit voll mitgegangen ist. Ja. Ja. Und was mir halt sehr, sehr an diesem Chart gefällt, ist, wir kommen zurück, ja, also wir beginnen zurückzugehen, also ein bisschen vorher schon begonnen, um der Wahrheit Pflicht zu tun. Aber wir sehen halt, wenn es runtergeht, jetzt fallende Umsätze. Und das ist halt genau das Basisszenario, das ist charttechnisches Bilderbuchverhalten, ja, dass die Aktie halt beim Ausbruch und nach dem Ausbruch hohes Volumen aufweist, hier nach wie vor, ja, und dann eigentlich so an der Spitze schön langsam Volumen verliert und jetzt zurückkommt und jetzt wieder Volumen aufnimmt. Also die Volumenskerzen werden schon wieder größer. Das ist jetzt der Platinum Flut Future, muss man sagen. Und wenn man sich das Ganze im Wochenchart anschaut, dann sieht man halt wirklich, wirklich, wirklich schön, ja, dass wir hier halt an einer charttechnisch eklatant wichtigen Position sind. Also wenn man das hier einzeichnet, dann sehen wir, wunderbar, wir sind jetzt hier drinnen. Wir sind jetzt ein bisschen drunter gekommen, zwar unter die Unterstützungslinie, das ist aber was vollkommen normal ist. Das kann ruhig noch ein bisschen mehr runtergehen. Aber wir sehen halt hier, wenn wir jetzt in den Tageschart zurückgehen, sehen wir hier halt das schön, dass wir hier an dieser Unterstützung sind und dass wir jetzt wieder nach oben drehen. Auch wenn wir jetzt noch ein bisschen nach unten gehen. Also nach dem parabolischen Anstieg würde es mich nicht wundern, wenn wir vielleicht sogar noch einmal die 1,2 sehen.
Ja, hat er sich auch verdient, ja, aber es ist ein Bilderbuchausbruch und wenn du weiter rauszoomst und dann aufs Volumen schaut, dann sieht man wunderschön, ja, im historischen, empirischen Kontext, wie das Volumen immer, immer, immer größer wird.
Absolut, ja.
Und das ist halt schon, finde ich, eine tolle Sache, dass man so unter so hohem Volumen so schön ausbricht. Dann natürlich Retrace, das ist ganz normal, nichts steigt ewig, nichts, ja, geht ewig nach oben und sowas braucht dann immer auch eine Zeit zu konsolidieren, um wieder Energie zu sammeln für den nächsten, fürs, ja, nächste Leg-up.
Ganz genau, so ist es. Also ich erwarte jetzt nicht den Run bis auf die 2000 drauf, dass wir das nicht gleich kommen.
Genau.
Das kann schon noch ein bisschen dauern. Also wenn er jetzt konsolidiert, wäre das eine vernünftige und normale Sache eigentlich, muss man ganz offen ehrlich sagen.
Ja. Absolut.
Also definitiv spannend. Und Silber, wir sind ja auch im Top-Big-Börsendienst in Silber gegangen, jetzt da mit einem Trade letzte Woche, weil Silber ja auch ähnlich spannend ist, würde ich sagen. Wir haben
Basiswert oder also Underline?
Wir sind in ein Underline reingegangen, ja. Das ist ein sehr spannendes Underline, das noch ein bisschen Aufholpotenzial hat und definitiv spannend ist mit einem langfristigen Trade, also mit einem Bull-Call-Spread bis in den Januar 2027 hinein, mit einem Chancen-Risiko-Profil, glaube ich, sogar von 1:5, aber das schießt mich 5:1, aber schießt mich da jetzt nicht tot. Also ich bin nach wie vor extrem bullish auf Silber, so wie du. Ja, also das sehen wir, glaube ich, ziemlich ähnlich und wenn wir uns auch das im Wochenchart anschauen, dann sehen wir haben ja noch bis zu den Spitzen, noch bis zu $50 haben wir noch Platz. Wir sind jetzt auch hier an einer charttechnisch doch ein bisschen Unterstützungszone. Ich würde es jetzt nicht überbewerten, weil es schon ziemlich lang her ist, aber charttechnisch sind wir hier natürlich auch an einer interessanten Position, wo wir hier das eine oder andere Mal gescheitert sind beim Wiederaufgehen, also hier in diesem Bereich, da.
Ja.
1, 2, 3. Dann haben wir hier 1, 2 mal angeklopft, jetzt sind wir drüber. Und jetzt haben wir da auch ein bisschen getestet. Also ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es lieber noch ein bisschen nachgibt und wieder, ja, auf die 36 vielleicht zurückfällt. Das kann durchaus sein. Wenn wir uns das Ganze im Tageschart jetzt wieder anschauen, dann haben wir hier auch den Rücksetzer eigentlich gehabt und passt auch gut. Bei Silber ist es halt mit den Umsätzen schaut es halt da ein bisschen anders aus als bei Platinum. Aber das ist halt auch ein anderer Wert. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, hat eine, Silber ist halt auch zu Gold verglichen komplett anders, weil es halt wirtschaftlich komplett abhängig ist. Also du hast halt 50% monetäre Anwendung und 50% wirtschaftliche Anwendung. Das heißt, in einer möglichen Rezession, wir sehen halt schon rezessive Arbeitslosenzahlen steigen und so weiter und der Konsument geht ein bisschen ein. Also wir sehen da schon rezessives Verhalten und das snifft Silber natürlich auch. Ne? Also das kann
ja, aber siehst du es tatsächlich so, weil es sind ja viele Short-Positionen als offen. Also siehst du nicht so, dass dann diejenigen, die Short sind, ein bisschen Risiko aus dem Markt nehmen würden und kaufen würden? Stützt das den Kurs nicht langfristig?
Es sind zwei komplett verschiedene Mechaniken. Das eine sind halt diese Shorts, die draufdrücken und das andere ist halt wirklich die industrielle Nachfrage. Und das kann sich natürlich dann gegenspielen, das sehe ich derzeit noch nicht, weil wir haben massive Shortquoten noch weiterhin und ich sehe auch nicht, dass sich die lösen. Natürlich marginal ein bisschen, habe ich auch einen Bericht darüber geschrieben, über die Kotdatenanalyse von Silber, Gold, letzte Woche auf investing.com. Ich sehe es bei Silber noch nicht und da müssen wir halt warten, bis sie das auflöst. Das ist eigentlich tut sich da derzeit ja wenig.
Relativ wenig, ja. Also wenn man sich den Anstieg da hier anschaut, der war ja auch Zakapumski.
Ja, genau. Ja,
also der ist gegangen von 20 auf 50 binnen weniger Wochen. Ja.
Genau, das kann dann natürlich so ein Schwarzquiz sein, wenn die Futures nicht mehr nachkommen. Derzeit schaut es eher danach aus, als hätten wir den Schwarzquiz, als ob wir da nach unten gehen würden. Aber das muss man wirklich von Tag zu Tag fast betrachten oder von Woche zu Woche zumindest, ja, dass man die neuen Code-Berichte auswertet. Silber kann in beide Richtungen extrem volatil nach oben und nach unten überraschen.
Ja, Lass uns überraschen, wie gesagt, ich bin zielabolisch, ich habe bis 2027 Zeit. Und wir sind, wenn wirklich ein Short-Service kommt, dann glaube ich gut aufgestellt, wo wir schnelle Profite mitnehmen können im Topic. Also von dem her passt das, bin ich zufrieden damit.
Mich würde noch ein Underlying interessieren oder mehrere, und zwar deine Meinung zu, weil wir heute am Samstag aufnehmen und jetzt am Samstag die Altcoins ziemlich ausbrechen.
Oh, ich bin aber kein Krypto-Experte.
Du bist jetzt für die nächsten 5 Minuten bist du Krypto-Experte.
Okay.
Und schauen wir einfach mal kurz auf Bitcoin, dass wir diese groben Bitcoin-Marken besprechen und dann vielleicht kurz auf Ethereum.
Ja, also wohlgemerkt, hier bin ich in beiden beteiligt. Übrigens auch Silber habe ich jetzt eh gesagt, glaube ich. Das
ja, ich bin vor allem dran investiert.
Also für mich, wenn wir uns jetzt Bitcoin anschauen, hier auch im Wochenchart, warte, ich mache mal den ganzen Müll da weg. Aber es ist schon extrem spannend, was sich hier tut und wie sich das hier alles auftut. Also wir haben jetzt da definitiv hier natürlich eine von, wann läuft das, von 2023 nach oben gehendes Unterstützungsniveau, von dem wir im Moment weit entfernt sind. Also da würde ich sagen, wirklich weit entfernt.
Das ist jetzt ein paralleler Kanal.
Ja, ist auf jeden Fall. Ja, das ist definitiv. Also kann man durchaus klonen und dann kann man das hier oben hinschieben. Ja, also ist definitiv ein Kanal. Wir sind momentan am oberen Ende des Kanals. Ich sehe halt bei Bitcoin, und wenn wir da ein bisschen in den Tageschart gehen, ein ganz, ganz wichtige Zone im Moment, und das sind hier im Prinzip die 110.000. Ja, also bei 110.000 ist momentan wirklich ein kurz, mittelfristig wichtiges Unterstützungswiderstandsniveau. Wenn wir da drunter fallen, sieht es ein bisschen bitter aus, glaube ich. Aber das ist, momentan hat es gehalten, und wir sehen, da waren wir da auch ein bisschen drunter zwar, aber waren wir da auch zweimal dran. Also definitiv was hier, 1, 2, 3, 4 und dann sind wir 5 und dann sind wir durch, und das ist jetzt Unterstützung. Prinzipiell sollte das halten, prinzipiell sehe ich eher noch Kurse 120, 125, wie es dann weitergeht, ich habe keine Ahnung. Ja, also momentan schaut es eher auch hier nach Ausbruch aus, Rücksetzer und weiter nach oben.
Ich sehe es relativ ähnlich. Ich sehe es halt immer so in kompletter Abhängigkeit vom klassischen Aktienmarkt, weil für mich beides noch immer Risk-On-Assets sind, die sehr, sehr stark miteinander korrelieren. Vor allem mit dem dreifach gehebelten Nasdaq hat Bitcoin fast eine 1-zu-1-Korrelation, nicht ganz, aber sehr stark korreliert. Und dementsprechend würde ich das auch sehr abhängig machen davon, ob wir jetzt wirklich substanziell neue All-Time-Highs machen im SPX oder im Nasdaq. Oder ob wir da jetzt einmal einen Abverkauf sehen. Es gibt einige Analysten, die für einen Abverkauf sprechen. Du kennst Chris Vermeulen,
ja.
Technical Traders, einer meiner Lieblingsanalysten, der da eigentlich nach einem größeren Drop Ausschau hält. Genauso wie viele andere Analysten einfach, die da relativ bearish sind zurzeit. Natürlich gibt es Gegenstimmen auch. Am Ende werden wir schauen müssen, kommt das neue All-Time-High im Aktienmarkt, dann sehe ich Bitcoin auch bullish. Wenn wir da jetzt abverkaufen, dann sehe ich es auch eher bearish.
Ich sehe so ein Mittelding. Ich sehe den Markt seitwärts gehen einfach momentan, weil ich sehe weder die einen Impulse noch die anderen. Also ich sehe momentan nicht, was das Szenario sein könnte, um in einen Bärenmarkt überzugehen oder in einen Crash überzugehen.
Ja.
Das sehe ich im Moment noch nicht. Du sagst, der September könnte das bringen, möglicherweise. Ja, also wenn dann wirklich wir haben ja CPI-Daten und PPI-Daten die kommende Woche. Das kann durchaus sein, dass da Horrorzahlen kommen.
Die Frage ist, ob wir denen noch glauben, den Daten. Ne?
Das ist die andere Frage. Wenn Horrorzahlen kommen, könnte der Statistikchef von den CPI-Daten möglicherweise schnell seinen Job verlieren.
Ich glaube halt nicht, dass wir Horrorzahlen kriegen nach den letzten Prints.
Ja, mal schauen. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass wir signifikant neue Hochs machen werden. Das ist halt nicht mein Basisszenario. Also mein Basisszenario ist schon, es wird neue All-Time-Highs geben. Ich sehe aber jetzt nicht 10% nach oben Chance.
Okay.
Das ist mein Basisszenario. Also ich sehe eher Seitwärtstrend.
Also ich kenne viele Prognosen, die sagen minus 15, minus 25, teilweise minus 50%. Also die sehr bärisch sind. Minus
50, das ist schon...
Ja. Also, aber minus 15% sagen viele voraus, minus 20%.
Ja, aber 15% ist ja eine Korrektur.
Das ist ja nichts Dramatisches.
Ja.
Ja. Ja, es bleibt spannend. Aber auf jeden Fall, der Altcoin-Markt bewegt sich definitiv zurzeit. Also
Ethereum haben wir noch
Ethereum gesagt, $4,200, glaube ich. Plus 6% oder so heute. Und andere Altcoins plus 15, plus 16, plus 18%.
Ja, Ethereum ist halt insofern spannend, da die 4.000 geknackt worden sind.
Genau,
ja. Also das ist halt schon sehr, sehr spannend, vor allem auch heute, ich habe heute in der Früh reingeschaut, in der Früh war heute schon signifikant hohes Volumen in Ethereum drinnen. Und wenn man sich das anschaut, wir haben jetzt, wann nehmen wir auf, 17.36 Uhr und wir haben auch Volumen, ja, das ist weit über Durchschnitt, jetzt schon. Ja.
Ja.
Und die Amerikaner sind gerade munter geworden, sozusagen. Also ich sehe Ethereum schon noch bullish, da gibt es auch Stimmen, dass das jetzt nicht mehr lang so gehen kann, die verfolge ich auch, aber ich bin in Ethereum und ich sage jetzt mal, bei 5.000 überlege ich eventuell meine Position zu verkleinern im Moment. Aber das sind Mini-Positionen im Vergleich zu meinem Gesamtportfolio. Wirklich absolute Mini-Positionen, wo es mir eigentlich wurscht sein kann. Aber was man schon bei Ethereum sieht, ist hier, dass die Umsätze wieder massiv ansteigen. Ja, also das sieht man, das hat im November 24 begonnen und zieht sich eigentlich bis jetzt herein, dass wir massiv höhere Umsätze haben als davor wieder. Ja, natürlich gab es auch schon einen Spike da, 21 da. Aber wenn man den Spike 21 rausnimmt, dann sieht man hier, dass wir lange bei Ethereum eigentlich am Boden herumgerundelt sind und jetzt wirklich immer diese höheren Volumen-Spikes haben. Und jetzt sieht es wieder danach aus, es wird noch ein höherer kommen. Also da bin ich eher bullish. Ja, 5.000 sehe ich durchaus in den nächsten Tagen bis Wochen möglich.
Ja, absolut. Es bleibt spannend. Auf jeden Fall kommt Bewegung rein im Micron-Markt, wo viele Leute schon sehr lange darauf gewartet haben. Also ich finde es sehr spannend zum Zuschauen. Mich freut es natürlich, ich bin auch investiert. Und ja, dementsprechend war das mein letztes Thema. Ich würde vielleicht noch ganz kurz nach Zypern gehen mit dir und kurz über Zypern sprechen. Ihr habt ja ein tolles Event, das wir eh schon einmal kurz besprochen haben, angesprochen haben. Die Cashflow 2026.
Ja.
Möchtest du ganz kurz
ganz erzählen? Genau. Also wir sind in Zypern, sitzen wir wieder zusammen. Es ist Platz für 90 Traderinnen und Trader dort. Es sind mittlerweile 50% der Tickets weg. Es sind noch welche blockiert, weil welche schon vorverkaufsmäßig zugeschlagen haben. Also die müssen dann noch das Ticket kaufen, aber haben schon die Option drauf, also die Call-Option drauf gezogen. Also ich schätze mal, wir haben noch so gute 25 Tickets übrig. Wer Lust und Laune hat, nach Zypern zu kommen, wird nächstes Jahr im Mai sein, also Ende April, Anfang Mai. Mir ist bewusst, dass es noch keine Flugpläne für diesen Zeitraum gibt, aber ich denke, es ist auf jeden Fall lohnenswert. Man kann über Larnaca fliegen. Idealerweise Paphos wäre in der Nähe vom Hotel, aber es ist
beides möglich. Was erwarten
wir heute? Es kommen wieder tolle Speaker, es kommt der Martin Görscher, es kommt der Luis Passos, es kommt der liebe Herr Zörer, es kommen viele andere. Also am besten auf die Seite schauen, optiontradingpanel.com/Zypern-2026. Wir verlinken es auch unten. Ich kann es nur empfehlen, ist vor allem das Networking-Event, also zur Info, wir werden 2 Tage wirklich Speaking und Workshop und Keynotes haben. Dann haben wir einen Networking-Tag drinnen, wo man wahrscheinlich ist nämlich ganz fix an einem schönen Strand grillen werden und uns das Leben genießen werden. Und dann haben wir am Sonntag noch einmal einen Workshop und Keynote-Tag. Die Leute sind früh angereist, sind später abgereist, waren hochbegeistert. Und wenn du wirklich mal jemanden suchst, mit dem du dich über das Thema austauschen kannst, also dort sind richtig gern Freundschaften entstanden, die bis heute Bestand haben, wo sich die Leute treffen, zumindest online, und sich schon extrem auf das nächste Zypern-Event freuen. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir noch allzu lange, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn im September die Flugpläne rauskommen werden und daran warten halt noch einige, wird es rasch ausverkauft sein. Also jetzt zuschlagen macht definitiv Sinn.
Ich freue mich schon riesig. Das wird ein ganz tolles Event, so wie es letztes Jahr war.
Definitiv.
Und genau, also gleich buchen wir für nächstes Jahr.
Absolut. Und wir werden dann übrigens, das darf ich jetzt schon droppen, wir werden vermutlich 27 dann auf Mallorca uns treffen, weil es verkehrstechnisch halt ein bisschen einfacher zu erreichen ist. Und es wird definitiv wieder für diejenigen, die heuer dabei sein werden, ein Vorkaufsrecht für Mallorca geben. Und ich denke, Mallorca wird noch schneller ausverkauft sein. Also das vielleicht noch als Zukunftssache.
In diesem Sinne würde ich sagen, danke Thomas.
Danke.
Für wieder eine ganz spannende, tolle Folge. Weniger Politik heute, viel mehr Aktien und viel mehr Märkte.
Müssen wir eh öfters machen.
Ja, es sind spannende Zeiten. Wir werden das natürlich fokussiert weiter betrachten und halten euch immer auf dem Laufenden.
Ganz genau.
In diesem Sinne.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.